palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
So, mit zwei Espresso in der Birne grüße ich die beste Community der Welt und den besten Podcast-Partner, den ich mir nur vorstellen kann. Moin Marius, neue Woche, neues Glück.
Grüße von der Bremer Brücke.
Ha. Nein, nein, ich bin mir nach wie vor sicher, dass es auf jeden Fall klappt dieses Jahr mit dem HSV. Mhm. Das mache ich jetzt jede Woche einmal. Hast du ein schönes Wochenende gehabt?
Ich musste arbeiten, ne? Ja, nicht das ganze Wochenende, aber ein bisschen. Also das schlägt natürlich schon immer an. Was soll ich dir sagen? Ich meine, du standst in Sinsheim am Platz.
Ja, aber ich bin auch Generation Hashtag Love My Job. Ich habe da keinerlei Beschwerden, die ich da geltend machen wollen würde. Außer vielleicht, dass der Bahnverkehr ein wenig kompliziert sich gestaltet hat. Aber auch das ist keine Neuigkeit. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende mit ganz viel Calcio. Es reiben sich schon einige die Hände, habe ich so rausgelesen aus den Kommentaren. Denn es waren viele Spiele und viele Themen diese Woche. Wir rushen diesmal nicht so ganz so durch, würde ich mal sagen. Also der Auflege-Button sitzt nicht ganz so locker wie die Karten bei Marco Di Bello, würde ich sagen. Nicht, dass wir hier einen Monat gesperrt werden, würde ich mal sagen. Das liegt auch daran, dass wir so viel Liebe von euch bekommen. Danke an der Stelle. Liebe Grüße an Paul, der jetzt auch Supporter ist. Sticker-Paketchen ist auf dem Weg zu dir. Ein neuer, hinzugekommener Hörer. Wenn ihr auch Sticker wollt oder uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf diversen Wegen tun. Alles dazu findet ihr in den Shownotes. Und es ist natürlich auch noch ein bisschen was liegen geblieben aus der Community. Und zwar Heiko, der uns mal wieder geschrieben hat. Danke dafür erstmal, denn der hat auch die Folge mit Thomas Hörner, war das, sehr gelobt. Findet alle Gäste immer sehr sympathisch und durchweg freundlich. Also das gilt dann auch für die Wochen davor. An Francesco nochmal Grüße. Hänge an euren Lippen. Ja, sehr gut. Und er ist auf die Club-WM gespannt und fragt, ist da nur Inter dabei oder auch eine andere Mannschaft oder andere Mannschaften? Da hattest du schon mal was angedeutet, Marius, ne? Ich war selbst jetzt nicht mehr ganz sicher, wie der Stand der Dinge ist. Kläre uns auf.
Ich bin mir auch bei dem, was ich rausgesucht habe, nicht zu 1000% sicher, ob das nun so stimmt. Aber ich glaube ja. Und es musste eigentlich eine zweite italienische Mannschaft dabei sein. Also bei den vielen, vielen Teilnehmern aus aller Welt sollen 12 aus dem Verband UEFA kommen. 4 davon die letzten 4 Champions-League-Sieger. Mhm. Und danach 8 im nächsten Club, also die 8 nächsten im UEFA-Ranking, das Club-Ranking. Und es soll maximal 2 Teams pro Land geben, außer wenn unter den letzten 4 Champions-League-Siegern mehr sind. Also wenn jetzt dieses Jahr Lazio gewinnt und nächstes Jahr Milan und übernächstes Jahr Napoli oder so, dann gibt es bei der nächsten Club-WM dann, glaube ich, mehr. Okay. Ich glaube, es hängt davon ab, für die nächste, also die Club-WM findet ja 2025 statt und der Champions-League-Sieger von diesem Jahr zählt dann irgendwie noch mit rein. Und genau, also wenn Lazio jetzt gewinnt, die Champions League, und Inter ist sicher qualifiziert über den Koeffizienten schon, dann könnte trotzdem noch eine Mannschaft dazukommen. Nee, könnte nicht. Oh, sorry, das ist aber auch hart kompliziert. Stand jetzt auf jeden Fall hat nach Inter die Roma den zweitbesten Club-Koeffizienten. Die ist da, ne, wegen der guten Saisons in Conference League und Europa League auf Platz 9.
Ah, okay.
Also müsste, so wie ich, wenn ich das richtig verstehe, halt genau, wenn eben nicht jetzt diese Saison Napoli oder Lazio die Champions League gewinnen sollten, müsste Inter und die Roma dann nächstes Jahr dabei sein.
Okay, aber weil ich zwischendurch mal auch gedacht hatte, dass Napoli jetzt ein erfolgreiches Abschneiden gegen Barca weiterhelfen würde, die müssten schon noch mehr holen.
Sieht so aus.
Okay.
Ich glaube, also die sind ja in den Jahren davor jetzt nicht so krass viel, also nicht so krass weit gekommen.
Naja, das gegen Milan war auch Viertelfinale,
oder? Ja, okay, stimmt. Also vielleicht können sie, ich weiß ja nicht, wie viele Punkte so ein Sieg in der Champions League da jetzt bringt und wie viel man da noch gut machen kann, aber wie gesagt, also Stand jetzt ist die Roma und die ist ja auch noch vertreten. Also holt er auch noch eigene Punkte.
Das ist richtig, das ist richtig. Also Stand jetzt halten wir fest, dass wir es nicht schlussendlich wissen, aber es muss ja eh noch jedes Spiel gespielt werden. Und,
aber die Frage ist ja, ist nur Inter dabei? Und das also, nein.
Das also nein, okay.
Ist ja. Ziemlich sicher noch eine zweite italienische Mannschaft dabei.
Okay, ja, abgerechnet wird am Schluss. Ne?
Genau.
Wir rechnen erstmal noch ganz schnell mit ja, der sogenannten englischen Woche, die ja gerade eigentlich ständig stattfindet, egal ob in der Liga oder im Europapokal ab. Letzte Ausgabe konnten wir nicht über die Roma gegen Torino sprechen, weil das nach der Aufzeichnung stattfand. Aber umso besser eigentlich, denn Luca hat sich die Dybala-Show im Olympico gegönnt und uns dankenswerterweise auch ein Stadionerlebnis geschickt.
Saluti ragazzi, ich melde mich aus dem schönen Rom, habe mir gerade AS Rom gegen Torino angeschaut, bin jetzt in meinem Airbnb zurück und ja, also zunächst muss ich mal erwähnen, dass es mein erstes Mal im Olympico war. Ich war echt erstaunt von dem Stadion, also echt ein prachtvolles Ding, muss man auf jeden Fall definitiv mal gesehen haben, also wer da noch nicht war, auf jeden Fall mal abchecken, ist definitiv die Reise wert. 18:30 Spiel auf dem Montag, habe ich mir jetzt natürlich nicht so viel erhofft, waren aber 62.000 Leute im Stadion da, das Stadion war sehr, sehr gefüllt tatsächlich. Wir saßen auf der Gegentribüne, so Reihe 8, also wir hatten wirklich sehr, sehr gute Plätze, konnten das Spiel wirklich aus einem sehr guten Blickwinkel, sage ich jetzt mal, anschauen und genau, also wir waren, ich glaube, eine Stunde vor Anpfiff da, weil ich unbedingt die Hymne der Roma mir anhören wollte. Und ja, also Gänsehaut auf jeden Fall, wenn das ganze Stadion da mitsingt. Das muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Ist schon top Kulisse da. Und an sich zum Spiel. Erste Halbzeit war Torino echt am Drücker. Also die haben sich da eigentlich schon so ihre 1-2 Tore verdient gehabt. Waren in meinen Augen auch definitiv in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Man hat gesehen, dass die Roma auf jeden Fall ihre Körner gegen das Spiel, gegen Feyenoord gelassen hat. Ja, deswegen waren da, denke ich mal, die ein oder anderen Spieler noch ein bisschen mit müden Beinen unterwegs, würde ich mal sagen. Und genau, war ja dann plötzlich das 1-0 für die Roma durch Dybala, Elfmeter, glaube ich. Hab's jetzt nicht direkt so gesehen, aber da fiel das ganze Stadion dann auch schon in Ekstase aus. Als sie diesen Namen danach nach dem Tor geschrien haben, war schon ein geiler Moment, muss ich sagen. Plötzlich danach direkt das 1-1 durch Duvan Zapata. Der Mann ist ja auch aktuell gut unterwegs, wie ich finde. Krasser Kopfball auf jeden Fall. Genau, dann war Pause. Da ging bei uns in der Gegentribüne, der ja eigentlich so ein bisschen der Familienblock ist, auch die ein oder anderen Bengalos an. Die eine oder andere Lichtfackel war da auf jeden Fall auch zu sehen, was ich sehr verwunderlich fand, da wir ja eigentlich in dem Familiensektor, wie gesagt, waren. Aber so ein paar alte, ältere Ultras konnten wir dann schon so spotten, weshalb wir dann da uns auch 1+1 zusammengezählt haben und dann auch uns denken konnten, woher das dann auch kam. Nichtsdestotrotz, die Partie ging dann weiter. Plötzlich war es ja das 2-1. Wieder durch Dybala ein krasses Tor, also wirklich dieser linke Fuß von Paulo Dybala ist einfach nicht zu toppen, also das ist geisteskrank wirklich, was der für einen Strahl da rausgehauen hat aus dem Nichts. Genau, plötzlich 2-1 für die Roma, alles lief gut, ich glaube, dann wurde auch Lukaku eingewechselt und da hat man einfach nochmal gesehen, wie wichtig dieser Mann eigentlich auch für das Spiel der Roma ist, wie ich finde, dadurch Asmund jetzt nicht wirklich viel kam. Ja, Lukaku natürlich mit seinem Körper die ganzen Bälle abgeschirmt und verteilt. Ja, und dann das 3-1 von Dybala und der Jubel unter der Kurve, unter der Römerkurve war schon echt geil, muss ich sagen. Also definitiv nochmal eine Reise wert. Torino dann ja noch mit dem 3-2 mit einem Eigentor durch Huizing, glaube ich. Und da wurde das Ding tatsächlich nochmal spannend, obwohl es eigentlich gar keine Anzeichen dafür gegeben hat, muss ich sagen. Torino sehr, sehr schwach in der zweiten Halbzeit unterwegs gewesen. Und ja, dann ging das Spiel auch 3-2 dann aus. Und genau, dann war das ganze Stadion natürlich nochmal in Ekstase und hat ihre Lieder gesungen und sich gefreut natürlich. Ich glaube, so 500 Turiner Gästefans waren auch dabei. Also für diese Strecke auf einem Montag, wer auch immer das legt, aber da muss man sich auch einfach nur nochmal in den Kopf fassen, was diese Spielauslegung da angeht zumindest. Aber naja, das ist ja wieder ein anderes Thema. Genau. Dann eigentlich ein geiler Fußballkick auf dem Montag, muss ich sagen. Noch ein Panini geholt für 5 Euro. Eigentlich sehr moderate Preise auch, wie ich finde. Und dann war der Abend jetzt eigentlich dann auch schon durch. Ein sehr, sehr cooles Stadion, sehr, sehr coole Fans und definitiv wahrscheinlich nochmal eine Reise wert. Wahrscheinlich dann eher so Richtung Römer-Derby. Da sind die Gemüter, glaube ich, noch ein bisschen mehr aufgeheizt. Genau, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich danke euch vielmals und natürlich auch, danke euch auch für die ganzen Podcasts und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ciao, ciao.
Ja, die DDR ist wieder im Vormarsch.
wow.
Ja, Entschuldigung. Daniel De Rossi punktet weiter. Luca, erstmal vielen Dank auch für, danke für das Lob und ganz, ganz liebe Grüße. Content dazu gibt es auch noch. Im Übrigen hat er uns auch noch was geschickt, ne? Das dann auch.
Stimmt, ja, das kommt am Tag des Hochladens. Kommt das noch?
Mal gucken, wer schneller ist von uns beiden. Ja. Dann, ihr könnt euch auf jeden Fall da reinklicken auf Instagram, in jedem Fall unser schöner Hopper-Kanal, Seriamore-Podcast. Da findet ihr auch dann sozusagen bewegt und Bild und Fotos. Und dazu ganz kurz, wenn wir bei der Roma sind und Stadionerlebnissen. Tom aus der Community will am 14. April zu Udinese gegen die Roma und fragt sich, wo er denn am besten Tickets kauft und ob er die Fidelity Card benötigt. Ich meine nein und würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass er bei diesem Spiel durchaus bei irgendeinem Tabaki-Shop in der Stadt, der auch Tickets verkauft, in Udine zuschlägt und dann einfach anreist.
Das würde ich auch sagen. Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wo man sitzen will. Also die Fidelity Card bräuchtest du, wenn du in den Heim- oder Auswärtsblock willst. Aber wenn es jetzt auf der Gegengerade, da sind die Tickets dann auch immer nicht so teuer. Da müsstest du easy noch am Wochenende des Spiels Karten bekommen. Oder sonst schau mal auf die Website von Udinese.
Ja, also ich glaube, viele haben immer so ein bisschen Sorge, dass es komplizierter ist, als man denkt, aber es ist noch immer jeder an Tickets gekommen.
Ja, genau. Sagen. Also, wie gesagt, im Fanblog, in den Fanblogs braucht man halt diesen Nachweis und Haupttribüne kann sehr teuer sein.
Ja, das ist richtig. Und
also, aber wenn es sonst nicht gerade San Siro Topspiel ist oder ein ganz kleines Stadion und Juve kommt, dann ist die Gefahr des Ausverkaufs eigentlich immer nicht so gegeben.
Und letzte Woche habt ihr auch schon gehört, dass Steffen unterwegs war. Also der ist an zahlreiche Tickets gekommen und der hatte ja versprochen, nochmal nachzulegen. Und das hören wir jetzt. Abfahrt.
Ciao Marius, ciao Mario. Hier folgt Teil 2 des kurzen Reiseberichts aus Italien. Ich endete zuletzt in Genua. Von dort sind wir mit dem Zug direkt die ligurische Küste entlang gefahren. Vorbei an Cinque Terre, durch La Spezia bis nach Livorno. In Livorno kommt man an am Hauptbahnhof. Da sieht man schon den Charme vergangener Tage. Die Stadt ist, das werden Toskana-TouristInnen gut wissen, nicht besonders attraktiv, wenn man das so sagen darf. Großen Industriehafen, großen Fährhafen. Die Stadt selber hat nicht so viel zu bieten. Der Fußweg vom Bahnhof zum Stadion dauert etwa eine Stunde, ist insofern auch komplett highlightarm. Das Armando Pici, an dem man dann ankommt, ist ebenfalls ein Stadion, wo man den Charme vergangener Tage sieht, ist gleichwohl aber ein großes Highlight, wenn man auf so etwas steht. Livorno hat, war die wahrscheinlich linkeste Fanszene in ganz Europa. Links bis teilweise auch kommunistisch. Die Tribuna ist mit entsprechenden Graffitis versehen. Unschwer zu erkennen. Solidaritätsgraffitis anderer Ultraszenen. AEK Athen fällt mir jetzt ein, die da präsent sind. Bis hin zu Stalin-Graffitis, da muss man jetzt wahrscheinlich im Unterschied zum alten Stadion nicht unbedingt drauf stehen. Eintrittskarte besorgt, hinein ins Rund. Unten unter der Ultratribüne ist eine selbstorganisierte, sehr coole Bar. Da gibt es Sambuca zum Bier. Ist vielleicht im Hochsommer nicht unbedingt zu empfehlen, war jetzt ganz okay. Wir saßen bei Sonnenschein und 17 Grad im T-Shirt auf der Tribüne und haben ein eher highlightarmes 2:1 gesehen. Livorno zur Pause 1:0 geführt. Real Forte, Marius hat schon erwähnt, das Logo könnte einen markenrechtlichen Streit mit den tatsächlichen Königlichen auslösen. Glich aus in der 69. Minute und kurz vor Schluss gelang dann mit einem Abstaubertor der Siegtreffer, wurde sehr krass bejubelt vor den anwesenden 2.500 Zuschauern. Torschütze lief in die Kurve, es flogen Böller, ganz witzig, aber auch souverän runtergespielt von Livorno, die als Minimalisten auf Platz 2 ihrer Staffel in der Serie D, also der 4. Liga, liegen. Und ich hoffe doch, die schaffen alsbald wieder den Weg nach oben, denn da gibt es sicher Potenzial. Von Livorno sind wir dann am Sonntag weitergefahren nach Florenz. Und da folgte dann am Montagabend der eigentliche Grund für die Reise, nämlich das Heimspiel der Fiorentina gegen Lazio. Es gab für den ganzen Tag eine sehr krasse Regenwarnung. Und wir hatten uns entsprechend eingekleidet, hatten Plätze auf der Gegengeraden unter dem Stadionturm. Und am Ende war es aber gar nicht so schlimm, es tröpfelte nur ein wenig, man konnte es gut aushalten. Spiel war super, Florenz war super offensiv, Lazio war super defensiv bis destruktiv. Es war im Grunde ein Spiel auf ein Tor. Und dann fiel kurz vor der Halbzeit im Grunde eine Kopie des bisherigen Verlaufs in den Spielen in 2024. Der Fiorentina fiel komplett gegen den Spielverlauf nach einem Konter, das 0:1 durch Luis Alberto. Spieler sind teilweise wirklich mit hängenden Köpfen in die Kabine. Und nach der Pause haben sie dann aber wahres Feuerwerk abgebrannt, also noch offensiver gespielt. Und dann bin ich echt froh gewesen, Teil des Spiels zu sein, in dem Michael Caiode, Marius weiß, dass ich den wirklich gut finde. Ich habe ihn hin und wieder darauf hingewiesen, sein Debüttor geschossen hat. Angriff über die linke Seite, Belotti flankt, leicht abgefälscht. Caiode steht blank am zweiten Pfosten und haut den mit etwas Glück unter die Latte. Dann, wie sollte es nicht anders sein, hat Nico González mal wieder einen Elfmeter verschossen. An dem Stil, wie er die Elfmeter schießt, hat er ein wenig was geändert. Anlauf nicht mehr ganz so aufreizend. Gleichwohl verliert er den Torhüter und setzt den Ball trotzdem gegen den Pfosten. Etwas unnötig. Aber dann mit dem nächsten Angriff schießt Beltran aus der zweiten Reihe aufs Tor. Providel kann nur abklatschen lassen. Buenaventura haut den Nachschuss in die Maschen. Und die Freude bei den, ich glaube, knapp über 25.000 Zuschauern kannte keine Grenzen mehr. Lazio ist nie wirklich gefährlich geworden. Ein eher enttäuschender Auftritt, passt auch zu dem Saisonverlauf von Lazio. Da hängt der Haussegen etwas schief, hat man den Eindruck. Umso überraschender, dass sie gegen den wahrscheinlich schiefsten Haussegen Europas derzeit trotzdem die Chance haben, ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen. Das wird man sehen. Darüber werdet ihr sicher sprechen in der neuen Folge. Ich wünsche euch eine gute Restwoche und freue mich, euch weiter zuzuhören und vielleicht auch bald mal wieder von einem Italien-Trip zu berichten. Ciao, ciao.
Ja, Steffen, auch dir sei lieb gedankt. Livorno und Florenz könnte schlechter sein.
Und Toskana kennst du dich ja ganz gut aus.
Ja, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Aber baut uns sozusagen die Brücke dann, um auch in den aktuellen Spieltag reinzugehen mit den Laziali. An der Stelle, wir haben nicht vergessen, es waren noch zwei Nachholspiele unter der Woche, die bauen wir nachher in den Segmenten zu den jeweiligen Teams ein. Aber wenn Steffen jetzt bei Lazio ist, dann wollen wir auch bei Lazio bleiben. Denn, ja, eigentlich ist so die Frage, Marius, bei wem hängt dann irgendwie der Haussegen schiefer? Bei den Bayern an der Säbener oder in der ewigen Stadt?
Ich glaube, Lazio ist noch so ein bisschen, die sind da schon ein bisschen mehr gewohnt, diese Saison. Noch allgemein vielleicht. Aber wo ist mehr Wut auf den Schiedsrichter, also auf Marco Di Bello oder bei den Bayern auf, weiß nicht, auf wen sind die wütend? Tuchel?
Meistens auf sich selber. Ich denke, das ist immer ein Problem, dass die Spieler in sich selber tragen und dann auf andere projizieren, aber das ist ja hier nicht der Küchenpsychologie-Podcast, ne?
Manchmal
stimmt. Ja, du hast es schon angerissen. Lazio Milan war dann die Eröffnung des 27. Spieltages am Freitag. Davor im Übrigen gab es ja noch so ein paar Reibereien innerhalb des Vereins. Maurizio Sarri hat sich auf jeden Fall, um die Mannschaft zumindest wieder zusammenzubringen, mal wieder sie alle gemeinsam zu einem Abendessen eingeladen. Weil ja die Niederlage bei der Fiorentina hat jetzt auch schon dafür gesorgt, dass so die Europapokal zumindest die ganz großen Hoffnungen vielleicht auf eine erneute Rückkehr in die Königsklasse deutlich gesunken sind. Klar, man ist auch noch im Pokalhalbfinale gegen Juve, aber ja, jetzt innerhalb der letzten 15 Pflichtspiele 6 Niederlagen, Milan da eingerechnet, das ist schon nicht ganz so geil. Und es wurde sich ja im Übrigen auch mal wieder ein Lazio-Schwerpunkt gewünscht. Kommt dann demnächst vielleicht auch mal oder in der Sommerpause dann auch an der Stelle Grüße. Ich habe den Namen nicht parat, aber wurde sich auch gewünscht, dass wir da mal ein bisschen über Fankultur und politische Strömungen wieder in Italien sprechen. Ich habe es einmal laut ausgesprochen, damit wir es nicht vergessen und uns sozusagen selber ein bisschen Druck aufbürden, Marius. Ich hoffe, du gehst damit.
Absolut.
Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, genau, Lotito und Sarri. Das überrascht auch, dass die zwei sich nochmal in die Haare bekommen haben.
Komplett, also hätte ich niemals kommen sehen, so generell auf, also Sarri immer mal wieder gerne am Beschweren und so. Ne?
Ja, wobei ich fühle ihn ja, ne? Also wobei sein Satz halt schon krachend war, er hat ungefähr so mal frei übersetzt gesagt, ich will Spieler A und dann darf ich mich zwischen Spieler C und D entscheiden. So hat er das Transferfenster im Sommer resümiert. Und Claudio Lotito hat gesagt, ja, ich habe doch die 100 Millionen ausgegeben. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, er hat das brutto gerechnet und hat alle Gehälter, die er nochmal investiert hat, damit eingerechnet. Und ja, ehrlicherweise ist der Kader Lazios dieses Jahr schlechter als letzte Saison.
Ja, wenn man Sergej Milinkovic-Savic verkauft und ihn nicht grandios ersetzt, dann ist der Kader halt immer für jeden Verein schlechter als in der Saison davor so. Und natürlich sind Rovella und Co. auch gute Spieler, aber SMS ist halt vielleicht, also Top 3 Mittelfeldspieler der Serie A vorher gewesen. So.
Ja, und Rovella ist jetzt gerade auch noch verletzt, das kommt dazu. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, inzwischen ist es von so Adduktoren auf Schambeinentzündung übergegangen. Das
kann lange dauern,
das bei Fußballern, kann, ne? Ja. Muss ich sofort immer bei der Verletzung, gibt es einen Spieler, an den ich denken muss? Ümit Davala.
Oh, ja. Ja.
Dem hat das dann hinten raus auch seine Karriere beendet.
Stimmt.
Naja, wie auch immer, Claudio Lotito hat dann auch zurückgeschossen und gesagt, so jetzt Zeit der Alibis ist vorbei. Ja, da ist auf jeden Fall verbal nicht abgerüstet worden, würde ich mal sagen. Und ja, wenn wir beim Abrüsten sind, dann kommen wir mal zum Spiel, das Milan mit 1:0 für sich entscheidet, außer Sieg durch einen späten, auch wilden Treffer, der passt dann zum Spiel, durch Noah Okafor in der 88. für Milan, 5. Sieg in Folge. Heieiei, Junge. Und Marius hat durchgezählt, insgesamt 14 Karten.
Dreimal, inklusive der gelben für Sarri natürlich.
Ja, und dreimal rot für Lazio, Luca Pellegrini. So, steigen wir doch direkt mal bei der Szene ein. Also ich kann das verstehen, dass man sich aufregt, wenn der Gegner den Ball nicht ins Aus spielt oder weiterspielt. Aber das ist an Dummheit nicht zu überbieten, was Luca Pellegrini da macht. Das ist an Dummheit nicht zu überbieten. Und das vor allem safe. Die gelbe Karte, die er davor gesehen hat, das war ja auch jetzt nur wenige Minuten her, ne? Also da musst du doch mal den Kopf einschalten.
Ja, man munkelt, dass das wäre auch in Frankfurt schon ein Problem gewesen.
Ah, okay.
Glaube ich.
Und vor allem, dass Castellanos da am Boden liegt, der lag jetzt nicht 20 Sekunden oder so. Das ist, der stürzt und dann geht der Ball da in Richtung Pellegrinis raus.
Ich habe mich ehrlich gesagt in der, es gibt diese eine, in den Highlights könnt ihr euch reinziehen, die eine Kameraeinstellung, wo quasi direkt auf Castellanos gefilmt wird und dann die Kamera so von hinten den Laufweg von Pulisic und Pellegrini zeigt. Und ich habe mich gewundert, dass Pellegrini das überhaupt gesehen hat. So richtig. Weil er ja, also er sieht vielleicht, dass der so aus dem Augenwinkel, dass der fällt, aber ja nicht, dass der dann irgendwie 10 Sekunden da liegt, weil er hat den Blick ja schon noch auf den Ball.
Ja, vor allem, also so. Wenn es nicht irgendwie eine klaffende Kopfverletzung ist, das ist ja, ja das Ding auch. Also der Schiri muss nicht unterbrechen, nee. Und du musst auch nicht jedes Mal, das sieht man jetzt auch öfter machen, selbst manchmal die eigenen Mannschaften, dass sie 10 Sekunden weiterspielen und gucken, ob der wieder aufsteht.
Ja.
Und dann das so zu machen, also an der Stelle schon mal überhaupt gar kein Vorwurf an Marco Di Bello, aber es war schon mit die Szene, die das Ganze dann deutlich schwerer auch für ihn in der Spielleitung gemacht hat.
Safe, also tatsächlich war ja auch die erste Gelbe für Pellegrini, war die erste überhaupt im Spiel, also die für Sarri kam in der 22. Minute, aber dann Luca Pellegrini 50., dann 57. Gelb-Rot und danach ging es da nieder, wobei natürlich die Nachspielzeit da auch einiges noch reingehauen hat.
Ja, und genau, dann fällt das Tor, es geht immer so weiter, dann gibt es einen glasklaren Schubser von Adam Marušić an Rafa Leão und dann weiß ich halt nicht, was er gesagt hat.
Ja.
Aber ich nehme mal an, dass es uns selbst, wenn es irgendwie nur was so vermeintlich Belangloses, Waffenkulo oder so, was dann, sagen wir mal, relativ oft kommt, aber direkt in die Richtung des Schiedsrichters geht und der an so einem Tag sich dann dazu entscheidet, nicht wegzuhören, dann finde ich auch das vollkommen in Ordnung.
Ja, keine Einwände. So. Also nur nicht mitgehen tue ich beim dritten Platzverweis.
Ja, so. Da ist zwar so eine kleine, beim Stoßen so auch so eine kleine angedeutete Schlagbewegung, aber ich glaube, das kann er dann einfach bleiben lassen. Und man muss ihm auch hier vorwerfen. Sie,
der vorstellt, der vollständig.
Genau, ja, genau. Gegen Pulisic.
Genau.
Der da davor natürlich auch gut arbeitet.
Mhm. Hat auch gelb gesehen.
Und dann finde ich halt in der Außendarstellung, dass Marco Di Bello das so im John Wayne-Style mit der Doppelkarte macht, das ist ein bisschen unglücklich, finde ich. Also die gelbe in die eine Richtung, die rote in die andere Richtung. Das hatte das gab es auch mal bei St. Pauli, ne? In der zweiten Liga.
Stimmt, und danach war es, glaube ich, das Titelbild so ungefähr überall. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Gazette und so auch so war, aber.
Ja, aber ja. Mit damals mit 2 gelben Karten wollte er sich einen Spaß erlauben, der Schiri. Mhm. Ich sag mal so, im damals noch, jetzt ist ja alles progressiv, auch im Schiedsrichterwesen, damals ist das nicht so gut angekommen. Und ich sag mal so, ich glaube, er ist kein Bundesliga-Schiri geworden. Ja, aber so wie wir es jetzt besprochen haben, ist eine Entscheidung von Marco Di Bello klar falsch. Ist der Aufschrei deiner Meinung nach und die vermutlich einmonatige Sperre des Schiedsrichters, die da im Raum steht, angemessen dem, was eigentlich, wenn man es mal mit bisschen Abstand und Ruhe betrachtet, was er da gemacht hat? Ja, klar, er hat sich aufgeführt, wie man so im schlechtesten Sinne, ich habe auch ein paar Artikel gelesen, wo es darum geht, dass italienische Schiedsrichter und auch alle Spieler und so, da ist es sehr selbstkritisch, auch die eigenen Klischees werden da aus der italienischen Presse aufgenommen, dass da zu viel bisschen Drama gemacht wird. Und ja, den Vorwurf, wie gesagt, auch aufgrund der letzten Aktion muss er sich gefallen lassen, aber der hat ja nicht das Spiel verpfiffen in dem Sinne.
Nee, das stimmt. Er hat es halt nicht 100% unter Kontrolle gehabt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die gelben Karten für Immobile und Romagnoli zum Beispiel wegen Meckerns, ob die sein müssen, ob die gegen Sarri sein musste, was da gesagt wurde, weiß ich natürlich nicht. Und ich habe jetzt nicht auf dem Zettel, wie schwer jedes Foul war, für das er gelb gegeben hat. Also bei Milan waren es nur foulbedingte Kartons. Ja. Und bei Lazio halt für Isai zum Beispiel auch noch einer. Habe ich, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es liegt natürlich auch so ein bisschen an der Spielleitung des Schiedsrichters generell, wenn es dann so entgleitet, ne?
Ich sag mal so, wenn du so viele Karten brauchst, habe ich auch früher, dann hast du keine gute Spielleitung gehabt.
Genau.
So.
Und dann ist die Leistung generell, ob das nun viele Fehlentscheidungen waren oder nicht, ist halt nicht so gut. Und dann kommt eine dicke Fehlentscheidung am Ende dazu, wobei die jetzt auch nicht, natürlich bei Weib nicht das Spiel entschieden hat. Sie sorgt nur vielleicht dafür, dass Guendouzi jetzt, also vielleicht wird auch nur ein Spiel gesperrt, deshalb, kann natürlich sein.
Ja, wäre trotzdem, wäre dann das gleiche wie bei ja. Gelb-Rot. Ich weiß nicht, ob er schon Gelb hatte davor.
Nee.
Das überrascht, aber andererseits, warum ruft sie dann nicht der VAR an? Hier, Schiri, Telefon, ist keine rote Karte. Hätte er auch machen können.
Darf er doch nicht, oder?
Ja, wenn er doch eine rote Karte, kannst du überprüfen. Er kann ja sagen, guck dir das nochmal. Es gab doch auch schon mal, dass da irgendwie einer reinspringt, der gibt rot und dann sagt er, nee, ich nehme es zurück, gib nur Geld.
Stimmt.
Hätte er auch machen können.
Ja. Ja.
Okay, also dann im Ganzen, das stimmt schon. Und ja, vor allem war er dann, wenn du sagst, die erste gelbe von Spieler war in der 50. und dann sind es am Ende 14, muss man ja auch sagen, da ist der Schiri ja irgendwann für die Spieler auch nicht mehr ausrechenbar.
Ja.
Dass natürlich Claudio Lotito dann im Nachgang sagt, er schaltet seine Anwälte ein und er will eine Spielwiederholung, ist natürlich ja, komplett Banane.
Gott.
Ja. Ja. Jo. Aber es ist halt dann doch wenig sportlich hängen geblieben von der Partie bei mir.
Das stimmt. Also ich fand den Take von Marc bei Twitter, das Spiel, dem Spiel argentinische Verhältnisse zu unterstellen, das fand ich eigentlich ganz passend so.
Das stimmt, das stimmt. Aber was machen wir jetzt mit Lazio? Denn die spielen ja auch noch hier in München. Und, oh, ich habe einen Folgentitel, weil wir hatten ja schon zwei Stadionerlebnisse. Und ich sag mal so, wenn jetzt hier aus Italien ein paar nach München anreisen, da ist eventuell wenig erlebnisorientiertes Publikum mit dabei. Ich kann mir vorstellen, dass da in der Innenstadt ein bisschen Sport getrieben wird am Dienstag. Mhm. Also watch out. Deswegen könnten wir die Folge zum Beispiel erlebnisorientiert nennen.
Gerne.
Aber vielleicht kommt ja noch was Besseres. Hat ein Bay getroffen? Nee, Niang?
Nee, die Empoli hat ja, also die Magic von Nicola ist ja gebrochen.
Okay.
Vorerst,
das stimmt. Aber wir müssen trotzdem noch kurz zumindest ein Take zu Lazio. Wie geht's aus? Ich habe ja gesagt, tatsächlich, das muss ich auch nochmal eingestehen, habe ich vorhin auch bei Fever Pitch gesagt, liebe Grüße an der Stelle, wo ich eingeladen wurde. Wir haben auch mal ein bisschen über Lazio gesprochen und die Bayern. Und ich hatte ja irgendwann mal gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass Bayern zweimal komplett über Lazio drüber fährt.
Das ist, wenn Bayern Achtelfinal-Rückspiel hat, dann ist das auch, also zumindest, dass das einmal passiert, der Historie irgendwie geschuldet, eine Prognose, die man machen kann.
Ja, aber ich hatte tatsächlich nicht auf dem Schirm, wie schlecht die Bayern sind.
Ja, das stimmt. Ja.
Also es war ja auch wieder sagenhaft schlecht teilweise in Freiburg.
Absolut, ich kann es trotzdem, würde ich daraus jetzt irgendwie, also weder aus der Leistung von Lazio noch aus der Leistung von Bayern irgendwie so Rückschlüsse ziehen, die ich 100% für das Champions-League-Spiel, also die mich zu einer festen Vorhersage treiben würden, so, weil ich glaube, dass eine Sarri-Mannschaft in so einem Spiel auf den Punkt immer da ist. Und ich glaube, ist Bayern zu Hause in der Champions League K.O.-Runde halt auch immer in der Lage ist, auch wenn es sonst nicht so gut läuft, das Ding 6-0 zu gewinnen.
Ja, das stimmt schon. Vor allem, wenn Sarri das 1-0 ist, das perfekte Ergebnis fast. 2-0 wäre noch besser gewesen. 3-0, 5 und 6-0 wäre auch noch besser gewesen, natürlich. Ja. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Ist nur die Frage, ob wir dann ein zu ängstliches Lazio sehen?
Das wird sicherlich erstmal, werden sich sicherlich erstmal hinten reinstellen und kontern.
Ja. So.
Und das wäre wahrscheinlich auch so im Endeffekt irgendwie passiert, aber so jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ist halt die Frage, wenn, sage ich mal, in den ersten 30 Minuten Bayern kein Tor macht, dann glaube ich, sind sie in den Köpfen von denen.
Genau, ja.
Und ja. Am Ende entscheidet vielleicht ein individueller Fehler das Spiel Und dann kommt es spitz auf Knopf.
Die Tagesform auch. Ja. Also spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Ja, sehr gut.
Und mit Immobile muss man natürlich auch rechnen.
Ja, der weiß, wo man steht. Mhm. Der weiß, wo man stehen muss. Das ist halt der Stürmer. Der braucht wenige Aktionen. Na gut. Ja. Das war der Auftakt in den Spieltag und Champions League. Ja, mal sehen, inwiefern diese doch durchaus gewagten Prognosen von uns jetzt nachher uns auf die Füße fallen. Mhm.
Da werden die Mails auf jeden Fall reinflattern, würde ich sagen.
Abstiegskampf. Du hast gerade schon kurz Empoli angerissen, aber Samstag ging es ja hoch her. Zum einen verpasst Udinese einen Riesenbefreiungsschlag zu Hause gegen die Salernitana. 1:1 das Ganze. Die Gäste waren durch, Lumjauna in der 10. in Führung gegangen, aber noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schießt Kamara den Ausgleich. Und Udinese ist ab der 64. aufgrund einer gelb-roten Karte dann auch noch in Unterzahl. Da muss ich es wahrscheinlich umformulieren. Nö, wobei, also es stimmt ja schon, wenn man vorher drauf geguckt hätte, habe ich gedacht, da ist ein Heimsieg Udinese und dann sind sie erstmal wieder auf einem guten Weg.
Genau.
Im Nachhinein mit Führung und nachher noch fast eine halbe Stunde in Überzahl ist es natürlich für die USS der nächste Nagel in den Abstiegssarg, wenn ich das mal so martialisch ausdrücken darf.
Das sei dir gestattet. Aber ja, also wenn Udinese das Ding gewinnt, sind sie auch nur in Anführungszeichen 3 Punkte, aber so ist es halt nur ein Punkt vor Cagliari. Das sind schon die Spiele, welche, wo du gewinnen musst.
So ist es. Und eine andere Mannschaft gewinnt diese welche Spiele. Und die kommt aus Verona und heißt Hellas und schlägt Sassuolo mit 1:0. Tor, Karol Świderski, 79. Und man muss sagen, jetzt haben wir einen Lauf. Wir haben einen Lauf. Die Trainer kommen und gehen, aber immer vor Aufzeichnung. Sie werden deswegen nicht kreativer, die Namen, aber nee. Du hast deinen Willen bekommen. Beziehungsweise zumindest das, was du am Anfang mal kurz vermutet hattest.
Genau, also es ist ja direkt gehandelt worden, der Name. Und dann war ich mir ja nicht sicher, ob der Interimscoach aus der U19 aber länger darf. Aber dann hat er ja nun unter der Woche Bijica, hieß er, 1:6 gegen Napoli verloren, wo ich nach dem 1:0 in meiner Ticker-App schon dachte, oh Gott, Napoli schlägt nicht mal die.
nur ganz kurz, ey, da hat Sassuolo ja hinten auch draus die Tore hergeschenkt, wie sie es gebraucht haben, ey, Wahnsinn. Ja. Können wir es ja hier kurz abhandeln, dann müssen wir es im Napoli-Part nicht machen, aber also das eine Ding, wo hinten schon, also sagen wir mal, Consigli strahlt dann, das manchmal Wahnsinn auf der Linie, aber ich glaube, es ist beim 4:1 durch Osimhen, da legt er sich den Abstoß zurecht und ist selber schon so halb am Ausrutschen dabei, zittrig, und dann spielt er ihn raus und ich weiß gar nicht, wer den Ball verliert. Und dann muss ihn, glaube ich, Quietscher nur noch rüberlegen, der selber, genau wie Osimhen, auch noch einen Doppelpack geschnürt hat. Und also Sassuolo.
Aufbaugegner.
Absolut. Ja. Und dann gegen Hellas jetzt halt auch, ne?
Genau. Genau, mit dem neuen Mann, die Sonnenbrille ist wieder da, Davide Ballardini. Eigentlich ja einer, der das kann, ne? Also so der die Feuerwehrmann-Rolle kann. Also ich glaube, bei Genoa hat das 3-mal geschafft oder so, bei Palermo auch mal. Der Kollege Matteo Bonetti hat eine schöne Statistik gepostet. In seinen letzten 10 Traineranstellungen.
Ja.
Hat er nie mal eine ganze Saison durchgehalten. Sondern er ist entweder irgendwie so in der zweiten Saisonhälfte gekommen und dann musste er im Frühjahr, im Herbst, also er ist meistens im Frühjahr gekommen und musste im Herbst wieder gehen.
So. Ja, also Klassenerhalt geschafft und dann Anfang nächster Saison, doch nicht.
Und dann hat unter der Meldung des Trainerwechsels hat im Transfermarktforum der User Switzerboy einen Take zu Palladini geschrieben, den ich einfach mal vorlesen würde.
Sehr gerne.
Hat mir nämlich sehr gut gefallen. Er ist endlich wieder unter der Haube und kann seine, in Anführungszeichen, Magie für das nächste Projekt Klassenerhalt fließen lassen. Damit geht mein Take, dass die Salernitana Ende April den Großmeister in den italienischen Süden holt, leider hinfällig, da auch Iacchini in der Zwischenzeit einen weiteren Eigentümer von seiner Kompetenz überzeugen konnte, nämlich in Bari, bleibt den Seepferdchen jetzt nur noch der Maestro Semplici, um den Karren aus dem Morast zu ziehen. habe ich mich gefragt, was eigentlich Paulo Sousa gerade macht.
Richtig. Guter Punkt.
Ja. Aber es ist doch immer wieder beruhigend, dass in der schnelllebigen und stetig von stetigem Wandel unterworfenen Welt zumindest der italienische Fußball eine schöne Konstanz der Hire- und Fire-Trainer aufzuweisen hat und immer dieselben drei Coaches im März und Februar zu Abstiegskandidaten kommen, um sich ihre miserablen Punkteausbeuten noch einmal nach unten zu vergolden. Viel Freude den 10.000 Fans, die sich die Heimspiele von Don Pilato ansehen dürfen.
Ja, ja. Ich habe auch gehört, dass Peter Neururer eventuell sich versucht einbürgern zu lassen. Könnten wir nicht mit Ballardini so einen Meme basteln wie dieses mit Peter Neururer, wie aus einem Porsche aussteigt, wenn es dann an derselben Straße? Sowas würde man eigentlich von Ballardini mal brauchen.
Ja, wie er aus einem in Sonnenbrillen-Optik.
Ja. Vielleicht gibt's
Fahrzeug da, aussteigt.
Vielleicht ja. Gibt es da ein Porsche in Sonnenbrillenoptik.
Ja, genau.
Boah, ey. Also, Community, ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja ein paar Photoshop-Philips da am Start oder Philippinen.
Ja, vielleicht hat jemand so einen Account für eins dieser AI-Programme.
Stimmt. Ja, also, das wäre schon fast wieder lahm. Aber wenn es geil aussieht, nehme ich es trotzdem. Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall wird das Unterfangen Klassenerhalt nicht leichter für Sassuolo. Und das ist nett ausgedrückt, denn in der zweiten Halbzeit musste Domenico Berardi ausgewechselt werden. Das war seine Rückkehr, nachdem er vorher ein paar Wochen wegen Knieverletzung gefehlt hatte. Und jetzt Verdacht auf Achillessehnenriss. Also Stand der Aufnahme ist die Diagnose noch nicht bestätigt. Aber es am Sonntag waren sich eigentlich schon alle relativ sicher, dass es das sein würde und dass er damit eben dann auch die EM verpassen wird.
Ja, das ist schon extrem bitter, auch für ihn persönlich. Den schätze ich doch sehr, guter Typ. Und vielleicht noch ganz kurz zum Spiel, das darf Francesco für uns einordnen, vor allem das Tor. Er schreibt nämlich: katastrophaler Doppelpatzer der Nero Verdi. Erst verschlammt Enrique den Ball und Consigli fällt wie eine Bahnschranke, das kommt überraschend, so dass Swiderski den Ball ins Tor knäueln kann. Das darf dir einfach nicht passieren, insgesamt verhaltenes Spiel, aber so ist das wohl im Abstiegskampf. Trotz der individuell höheren Klasse sind die Gastgeber diejenigen, die mit der besseren Spielanlage.
Da bleibt es dabei, dass Hellas gut daran tut, dass sie Marco Baroni noch nicht entlassen haben.
Definitiv. Und Felix will, dass wir uns festlegen und fragt, jetzt steigt Sassuolo sicher ab. Was meint ihr?
Ich halte das auch für sehr wahrscheinlich.
Ja?
Ich lege mich noch nicht fest, aber ich gebe dem schon so 40% Wahrscheinlichkeit.
Was? Sagst du, du hältst das für sehr wahrscheinlich und dann sind es nicht mal 50%?
Naja, ich dachte gerade, ich habe das gerade so in meinem Kopf, hat das so funktioniert, dass 51% ja schon quasi sicher ist.
51% ist das, was Martin Kind nicht mag. Das
Na gut, dann gebe ich ihm halt 70%, damit das in meinem Kopf mehr Sinn oder in euren Köpfen auch mehr Sinn
macht. Also sicher ist 100%, so, wenn wir das nochmal...
Ja, genau, okay.
71, also geht es von 40 auf 71?
Ja.
Sehr gut. Ich bin da derjenige, das ist natürlich auch ein bisschen Jinxen, aber ich sage so ganz, ja, die Qualität im Kader ist einfach zu gut. Das ist so eine Mannschaft, die darf mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Also die Schiene fahre ich auf jeden Fall noch 3-4 Wochen.
Als HSV, Werder oder Schalke-Fan kennt man diese Argumentation.
Ja, ja, ja. Oh. Naja, jetzt der gebrochene Nicola Bann. Denn Empoli verliert zu Hause 0-1 gegen Cagliari. Das Tor erzielt Jakob Jankto in der 69. Liebe Grüße, auch schon lange nicht mehr gehört, den Kollegen. Guter Mann. Erste Niederlage im 7. Spiel, dennoch 13. und 2 Punkte vor Cagliari, aber ist trotzdem alles so eng, ne?
Richtig 18 krass.
Stehen. Da war, meine ich, sogar mal kurz Empoli in Führung und der Treffer wurde zurückgenommen. Das habe ich nur so im Ticker, also aus einem Augenwinkel gesehen, am Sonntag in Sinsheim. Jetzt haben wir noch ein bisschen Sprachübungen hier für meine Esszischlaute. Ich gucke das nochmal nach, aber vielleicht verwechsle ich das auch mit einem anderen Spiel. Aber da, ja, hier 62. Tor zurückgenommen, abseits. Liberato Cacatke. Okay. und dann 69. der Treffer. Und ja, meine App sagt, Cagliaris Schlussmann, Simone Scuffet, Spieler des Spiels. Komm, Expected Goals, Mario ist wieder da. Wir schauen mal kurz. Ja, 56% Ballbesitz für Empoli. Expected Goals 1,46 zu 0,57. Gesamtschüsse 16-8. Aufs Tor aber 3-4. Also trotzdem wäre da wahrscheinlich doch mehr möglich gewesen anhand der Statistiken, die ich es da so gesehen habe für Empoli. Können wir aber natürlich auch insofern einfach mal nehmen, da wir ja auch Claudio Ranieri nur alles Gute wünschen. Und für Cagliari war es ein extrem wichtiger Sieg. Weil zwei davor sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und zwar Frosinone und Lecce. In der Nachspielzeit von Durchgang 1 geht Frosinone in Führung durch Valicedira. Und dann in der 61. Entschuldigung, dass ich da lachen muss, aber das ist halt ein Torwart-Eigentor aus dem Lehrbuch für Oliver Reck Gedächtnis Stück, oder? So stelle ich mir das ungefähr vor. Ein Elfmeter von Hamza Raffia, erst gehalten und dann aber wurde der wiederholt wegen, hat er sich zu früh bewegt oder ist jemand zu früh reingelaufen?
Jemand hat sich zu früh bewegt.
Jemand hat sich zu früh bewegt, genau. Und dann hat ihn sich Christovic geschnappt und der geht dann so an die Latte und dann über die Schulter von Cerofolini ins Tor rein. Also ja, hast du Scheiß am Fuß. Oder an der Schulter, besser gesagt. Und jetzt ganz kurz, weil ich schon geschämt wurde vom lieben Kollegen Marcel Seufert, liebe Grüße an der Stelle, der hört uns auch immer, wohl regelmäßig. Wenn ich den auf dem Gang bei uns treffe, hat er letztens mal gemeint, so, ja, Frosinone, da waren die, als sie noch in einer guten Phase waren, die hast du ja auf Platz 20 getippt. Da Leute merken sich meine Saisonprognosen, das ist gefährlich. Und jetzt langsam aber sicher bin ich mir wirklich nicht mehr sicher, ob Frosinone die Klasse hält, ne? Weil das ist eine Serie, sag mal, da kommst du ganz schlecht raus irgendwann, auch mental.
Wann haben sie das letzte Mal gewonnen? Warte. Am 21. Januar gegen Cagliari. Danach noch zwei Remis gegen Lecce und Hellas, also gegen die direkte Konkurrenz. Dann hatten sie aber auch, also die Niederlagen dazwischen waren halt auch gegen Milan, Florenz, Roma und Juve, ne?
Okay.
Aber trotzdem ist es dann halt auch, also es war ja gegen, wir hatten das die letzten beiden Wochen schon, gegen die Roma und gegen Juve waren sie eigentlich echt gut und haben dann, gut, gegen Roma steht es 0-3 am Ende, aber gegen Juve, das war ja super unglücklich, die Niederlage in der Nachspielzeit da und jetzt gegen Lecce auch,
ja,
müssen sie halt gewinnen.
Ja.
So. Und das ist natürlich dieses, genau, das geht dann irgendwann in die Köpfe rein.
Ja.
Und also so viel einfacher wird es dann die nächsten Wochen auch nicht. Also nächstes Wochenende gegen Sassuolo, da müssen sie eigentlich, ne? Also
da müssen sie
halt gewinnen.
Da müssen sie
auswärts.
Das ist auch immer gut, wenn du weißt, dass du musst.
Ja, genau, musst du gewinnen. Genau. Und dann, es ist halt schon wieder Lazio, Genua, Bologna, Napoli, Torino.
Entspannt.
Ja, hinten raus dann, also in den Schlusswochen. Da sind vielleicht noch ein paar Punkte drin, dann gegen Salernitana, Empoli, Monza und Udinese, aber
Ja, Monza würde ich da auch ausklammern. Und Udinese bis dahin, ja gut. Ey, Frosinone, Udinese, wenn es da jetzt schon Quoten geben würde,
0-0.
10 auf 0-0 und dann ab auf die Malediven, ey. Ja. Da wird der Keks gebacken, würde ich mal sagen.
Ja.
Naja, ach so, für alle, die neu mit dabei sind, das ist der gebackene Keks ist eine, können wir vielleicht dann zum Ende der Saison raus nochmal genauer erklären. Eine Redewendung für Spiele, in denen zwei Teams sich gegenseitig die Punkte zuschieben. Nun gut, wollen wir kurz einmal, wenn wir an der Stelle sind, nochmal resümieren, wie es da unten in der Tabelle aussieht? Oder
wollen machen.
Haben eigentlich alle gespielt jetzt, ne?
Ja.
Rang 12 ist Genua, ab da geht es nach oben los, würde ich sagen, 33 Punkte. Dann folgen,
da ist die Lücke schon da, genau.
Genau, dann folgen 8 Zähler dahinter auf Rang 13, Lecce mit 25 und Empoli mit 25. 15 und 16 Udinese und Frosinone jeweils mit 24 Punkten. 17 und 18 Hellas und Cagliari jeweils 23. Sassuolo 20 Zähler auf dem vorletzten Rang und die Salernitana mit 14 Punkten so gut wie abgestiegen. Aber davor ist es alles extrem eng und vielleicht ja wieder Entscheidungsspiel. Hatten wir letzte Saison, ne? Wenn der 17. und der 18. Punkt gleich sind.
Stimmt, kann's haben.
Dann, ne, wird wieder was gezaubert. Weil wir gerade Monza immer schon erwähnt hatten. Die sind unter die Räder gekommen gegen die Roma.
Der De Rossi Express fährt.
Ja, aber und wie er fährt.
Fretscher De Rossi.
Oder so. Oh.
Mhm. Auch nicht schlecht, ne, für einen Folgentitel.
Ja. Oh, vielleicht heben wir uns den noch auf, oder?
Ja, vielleicht.
Weil wenn wir ihn jetzt nehmen, dann verlieren sie jetzt noch gegen Brighton.
Weißt du? Vielleicht.
Bei der Roma will ich das ja nicht jinxen.
Nee, okay, gut.
Ja, also die Baller ist in Form, schweißt auch mal einen direkten Freistoß zwischendurch mal wieder rein.
Pellegrini auch weiter krass in Form.
Voll. Lukaku trifft. Paredes durfte dann sogar noch einen Strafstoß verwandeln. Carboni kurz vor Schluss dann mit dem 1:4 Ehrentreffer oder der Ergebniskosmetik, wie man so schön sagt. Aber Monza dann nach den stabilen Auftritten. Hey, warte mal, weil wir es gerade vorhin hatten. Warum stand hier oben drin bei Milan 5. Sieg in Folge? So, Freunde, das ist eine Karteileiche, die ich immer unter das Ergebnisding da reingeschrieben habe, damit sozusagen die, wie nennt man das, die Formatierung der verschiedenen, weil ich mache immer so Ergebnis unterstrichen und darunter Fließtext. Und dann habe ich das aus dem einen Dokument rüber kopiert und wegen irgendeinem Spiel stand da dann 5. Sieg in Folge. Das stimmt nämlich bei Milan überhaupt nicht. Und das kommt mir jetzt gerade, wo ich an Monza dachte, weil die hatten ja eigentlich eine sehr gute Phase, in der sie dann auch dieses Spiel gegen Milan gewonnen hatten.
Stimmt.
Und jetzt müssen sie aber tatsächlich ein bisschen abreißen lassen durch diese Heimniederlage gegen die AS und sind auf 11 abgerutscht. Also wird es dann vielleicht jetzt da doch noch nichts mit.
Elfter waren sie vorm Spieltag tatsächlich auch, aber.
Ah, perfekt.
Also ist halt Napoli durch die zwei Siege konnte sich jetzt absetzen.
Ja, richtig. So. Also sie haben abreißen lassen, aber sind weiter auf Platz 11. So. Ja. Freut vor allem Markus. Liebe Grüße gehen raus. Der hatte nämlich geschrieben, dass er echt ein schlechtes Gefühl hatte, als De Rossi übernahm. 7 Siege aus 9 Spielen. Das stimmt jetzt aber hoffentlich. Das hat nämlich Marius reingeschrieben und nicht ich. Markus meinte weniger aus Zweifel an ihm als Coach. Das war ja nicht seriös einzuschätzen nach den paar Monaten in Spal. Sondern auch aus Angst, es beschädigt irgendwie seine Legacy. Bisher kommt er da ganz gut drum herum. Aber echt saustark, da gibt's nichts. Monza auch ein kniffliges Pflaster. Ja, das stimmt allerdings. Also ich finde so, dieser solide, souveräne Sieg in Monza, da kann man was draus ziehen.
Ja, finde ich auch.
Gar nicht so viel können wir ehrlicherweise aus dem Spiel Torino-Fiorentina ziehen. 0-0.
Ich glaube, ich habe auch unentschieden getippt. Also wirkte auf mich irgendwie so im Vorhinein. Aber also tut mir dann leid, Steffen, nachdem du ja noch den Sieg gegen Lazio sehen konntest, den ihr vorhin gehört habt. Jetzt bei 42 Punkten die Fiorentina nach dem 0-0 sind nur 5 hinter der Roma auf Platz 5, der ja wahrscheinlich für die Champions League reicht. Das klappt nicht mehr. Dafür ist die Mannschaft nicht stabil genug.
Ja, und vor allem kommen wir wieder in diese Phase, das haben wir auch schon mal, das war das Problem letzte Saison, dass sie dann nicht genug Tore machen.
Ja, genau.
Und da spielen sie fast eine Halbzeit in Überzahl. Also die erste Durchgang gehörte auch komplett Torino, muss man sagen. Zapata macht auch das Tor, wird zurückgenommen wegen Foulspiels, finde ich richtig erkannt nach Videobeweiseinmischung da. Und dann gibt es halt in der Nachspielzeit, stimmt, es war noch in der Nachspielzeit, ne? Das war nicht genau, Gelb-Rot für Samuele Ricci. Und dazu ganz kurz, der kriegt 3 Minuten davor wegen einem wirklich Luftzweikampf nicht nur Arm ausgefahren, sondern auch Ausholbewegung mit dem Ellbogen, kriegt er die gelbe Karte und kurz, wirklich 3 Minuten danach, Kontersituation, Und er wird von Arthur gehalten und er macht nicht das gelbe Karte fordern Zeichen, aber er schreit in Richtung Schiedsrichter, der das Foul in dem Moment gepfiffen hatte. Er pfeift. Samuel Ricci macht so eine diese Wegwerfbewegung, aber mit beiden Händen in Richtung Schiedsrichter, richtig abfällig und schreit, weil er natürlich die gelbe Karte wollte. Und aus meiner Sicht macht Marchetti das einzig Richtige. Er schmeißt Samuel Ricci mit Gelb-Rot vom Platz und zeigt dann Arthur Gelb. Und da habe ich auch in einem Kommentar gelesen, auch hier zu viel Drama, und vor allem dadurch, dass Arthur dann Gelb sieht, macht er das, führt er das ja ad absurdum. Da sage ich, nein. Warum, wenn er danach noch Gelb zeigt, muss er sich davor von dem anderen Spieler so beschimpfen lassen, mit dieser Gestik? Der pfeift, dann soll der Spieler doch mal kurz warten und dann hätte der Arthur Gelb gegeben, weil es war eine glasklare gelbe Karte. Ja, Ricci war da irgendwie aufgewühlt, aber in dem Kommentar ging es dann auch darum, ich weiß nicht, das Wort Fingerspitzengefühl im Italienischen, das ist da jetzt nicht vorgekommen, aber so in die Richtung ging es. Und da sage ich, nein, wieso? Da muss ich dann einfach mal der Spieler, der 3 Minuten davor Gelb bekommen hat, zusammenreißen. So. Ah, apropos Schiedsrichterfehler, jetzt springen wir nochmal zurück. Maignan gegen Lazio ist für mich übrigens kein Elfmeter. So. Der spielt den Ball und rutscht dann halt voll in den Dude da rein.
Ist doch auch so entschieden worden.
Ja, genau.
Ja, fand ich. Also habe ich, klar, so aus, also Fans
ja.
Diskutieren dann natürlich, aber so rein objektiv betrachtet finde ich nicht, dass da viel Diskussionsbedarf besteht.
So, dafür sind wir da. Der objektive und ganz ruhige Podcast. Habe ich mich gerade ein bisschen in Rage geredet. Entschuldigung. So.
Das darf passieren.
Atalanta verliert gegen Bologna mit 1-2, trotz Führung durch Ademola Lookman, 28. Dann trifft Joshua Zirkzee in der 57. per Strafstoß zum Ausgleich und nur 4 Minuten später Lewis Ferguson mit dem 2-1 Siegtreffer. Die ganz bittere Woche für La Dea, denn man ist auch bei Inter im Nachholspiel, das ich ja mit Marc Schnatterer begleiten durfte. Das war ein großes Vergnügen. Ich hoffe, wir können den auch mal an dieser Stelle im Podcast begrüßen. Großer Calcio-Fan und Liebhaber. Das hat großen Spaß gemacht. Und so wie ich aus der Community gehört habe,
sehr gerne.
Ist der auch gut angekommen. Tatsächlich. Ein sehr sympathischer und authentischer Fußballer. Ex-Fußballer. Aber kicken tut er immer noch ein bisschen wahrscheinlich. Jetzt gerade bei der U19 in Heidenheim. Im Coaching-Stuff. Was wollte ich sagen? Ah, Atalanta. Ja, Inter. Die zocken gegen Genua ja erst nach der Aufzeichnung. Haben wir auch in den letzten Wochen viel drüber geredet. Muss man einfach nochmal festhalten. Das war eine Machtdemonstration. Matteo Darmian, Lautaro, Di Marco und Fratesi, der jetzt schon mit 3 Scoren in den letzten 2 Spielen. Das ist bemerkenswert. Und jo, der Verlauf hätte ein bisschen anderer sein können. Ich versuche mich ein bisschen dran zurückzuerinnern. Also es ist noch nicht mal eine Woche her, aber es fühlt sich Ewigkeiten an. Hätte natürlich anders laufen können, wenn der Treffer die Kette Laris zählt. Ja, mein Gott. Also, er geht ihm halt, ich habe das dann auch erst spät gesehen, weil ich erst auf Foul geguckt habe gegen Bastoni, meine ich, war es, dass die da so ineinander springen, aber er rutscht halt Miranchuk über den Arm. Dann ist es wohl als ein, auch wenn es nicht absichtlich war, wobei der Arm war oben, ein Vergehen zu bewerten. Bastonis Fuß war auch gestreckt. Lirum Larum, mit VAR muss das wahrscheinlich zurücknehmen. Ohne VAR auf dem Platz, finde ich, kann man das so entscheiden. Aber wir haben den VAR, so ist es halt. Ach, immer das Gleiche. Ich weiß gar nicht hin, wo ich hin soll mit meinen Emotionen. Ah, und dann in der zweiten Halbzeit, jetzt kommt es mir auch wieder, das Tor. Welches war das? Von Di Marco war das, oder? Ach klar, Di Marco. Der verschossene Elfmeter von Lautaro, den Di Marco dann, muss man ihm Kompliment machen, perfekt eingelaufen bei dem Elfmeter, aber davor ist es ja, auch wenn das regeltechnisch auch korrekt ist, das ist ja absurd. Diese Flanke, die übers Tor drüber geht, hinten auf die Linie aufdotzt, Hartebur ist es, der denkt, dass der Ball im Aus ist und der Schiedsrichterassistent gibt auch das Signal für Abstoß bzw. Ball im Aus. Schiri macht natürlich alles richtig, lässt erstmal weiterlaufen, dann knallt Dumfries den Ball nach innen und Hartebur bekommt ihn an den Arm, der leicht angewinkelt ist, wäre früher auch, also kürzeste Distanz, whatever, gibt Elfmeter. Habe ich das nochmal kurz in meinem Kopf für mich in der Selbsttherapie hier besprochen. Ihr wisst, was ich meine. Wie auch immer, das war insgesamt aber trotzdem ein schwacher Auftritt Atalantas und das gilt auch ehrlicherweise über die Partie gegen Bologna zu sagen, gerade wenn man die Phase rund um die Gegentreffer sieht, da hat Gasperini auch von einem, ja, wie sagt man so schön in der Redewendung, Blackout gesprochen. Aber vor allem die erste Halbzeit war mies bei Atalanta Bologna. Würde ich sagen. Du hast die angeguckt, ne?
Ja, war. Also ich habe mir eigentlich ein technisch hochwertiges Spielchen erhofft mit viel Offensive und viel Pressing und aber es haben sich irgendwie so ein bisschen gegenseitig neutralisiert, hatte ich das Gefühl, und dann hatte ich zugegebenermaßen nach der einen Halbzeit auch keine Lust mehr.
Ja, bei dir auch Blackout, wie bei Bergamo eben.
Genau.
Aber Mai, also davor halt so überragend, solche Phasen muss es dann auch mal wieder geben, bei denen das war auch irgendwie kaum zu erwarten, dass sie es voll durchziehen. Bei Inter muss man sagen, die ziehen es durch und Bologna zieht es wahrscheinlich auch durch. Wobei Thiago Motta hat gesagt, keiner denkt hier an die Champions League und das nehme ich ihm ab.
Klar, jetzt auf Platz 4, 5 Siege in Folge, sicher.
5 Siege in Folge, bist du sicher?
Ja.
Jo, und dann hatten wir noch das große Süd-Nord-Duell. Napoli schlägt Juve mit 2-1. Nach dem Spiel da in Sassuolo hatten wir schon drüber gesprochen. Quica Kvaratskhelia mit einem Treffer.
Es sind sogar 6, entschuldige bitte.
Ah, guck mal einer an. Ja, aber, 42. Minute. Chiesa mit dem Ausgleich in der 81. Raspadori verwandelt den nicht verwandelten, also er verwandelt den Nachschuss des zuvor nicht verwandelten Strafstoßes von Osimhen gegen Szczęsny. Ich muss tatsächlich einmal hervorheben, wie du Szczęsny geschrieben hast.
Das nein, ich bitte
nämlich,
nicht.
Doch, pass auf, das ist perfekt. Das mache ja. Ich nämlich auch auf meinen Spielerkärtchen, okay. Wenn ich kommentiere, okay. Dass ich mir
phonetisch
dass ich es mir so phonetisch aufschreibe. Und das ist so ist es mir tatsächlich noch nie gekommen, es so zu schreiben, weil ich es bei seinem Namen meistens auch nicht mache, weil man das dann irgendwann im Kopf drin. Aber S-C-H-E, scharfes S, dreierles S, wie man bei uns in Schwabe früher gesagt hat, dreierles S.
Echt?
Ja, aber es sieht aus wie eine umgedrehte 3. Guck mal hin, Mann, das macht voll Sinn.
Fair.
Ja. N-Y. Und ja, da saß ich gerade auf dem Rückweg aus Sinsheim in der Bahn. Das Netz war sehr, sehr gut. Ich habe natürlich...
Immerhin das.
Ja, und das habe ich gerade ernst gemeint.
Ach so, okay. Schade.
Es war, aber was ich so auch aus dem Kommentar vernehmen konnte, hat Juve, wenn wir kurz über die Gäste sprechen wollen, die ja tatsächlich noch in der Nachspielzeit durch Rugani hätten zum Ausgleich kommen können.
Vielleicht sogar müssen und dann wären wir wieder bei Fabio gewesen. Der hatte uns einen, nachdem Rugani gegen Frosinone diesen späten Siegtreffer erzielt hatte, hat er uns den, ich glaube, Veni Vidi Vici
ja,
oder so.
Ja,
in die genau. Richtung hat er uns den Folgentitel vorgeschlagen.
Ja aber Rugani schiebt den dann drüber. Ich glaube, es war eine scharfe Hereingabe, ist auch schwer, glaube ich, tatsächlich für ihn. Hinter ihm war noch ein Mitspieler, eventuell sogar besser postiert, aber ich glaube, da in der Gemengelage schwer, da dann jetzt jemand wirklich einen Vorwurf zu machen. Ein Stürmer, wenn er solche Sachen nicht reinmacht, dem kann man vielleicht eher einen Vorwurf machen. Dann wären wir dann bei seinem Kollegen. Vlahović, erste Halbzeit. Was würdest du da für ein Fazit runterziehen?
Ja, unglücklich, ne? Und wir hatten das Gespräch, glaube ich, schon mal nach dem Spiel gegen Inter. Und seine Torquote in diesem Jahr ist super. Aber in den beiden Spielen haben ihm die Nerven versagt.
Ja.
Und da ist auch nicht, also es ist auch nicht, also nicht jede von diesen Szenen, das sind alles jetzt nicht tausendprozentige Torchancen, finde ich. Also irgendwie Kopfball halt aus 10 Metern oder so, dann aus super spitzem Winkel, wo er ihn ja noch an was war Meret im Tor oder Golini, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Bekommt ihn ja an ihm vorbei, setzt ihn dann an Pfosten und auch dieser Linksschuster, der da am oberen Winkel vorbeigeht, nach dem Abwehrfehler kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Also das sind alles keine 1000-prozentigen Torchancen, aber ich kann mir vorstellen, und da kommen wir wieder zur Küchenpsychologie, dass, weil der erste nicht reingegangen ist und auch halt auch relativ kläglich daneben gegangen ist, dass das auch im Kopf dann vielleicht bei den Abschlüssen, bei den weiteren eine Rolle gespielt hat.
Ja, und ich habe noch einen anderen Punkt, weil du gesagt hast, nicht alle 100.000-prozentig, das ist heute das große, wir könnten die Sendung im Übrigen auch das große Prozentrechnen nennen.
Auch gut, auch gut.
Ja, es sind ja Chancen. Also
ich hatte keinen Mathe-Leistungskurs
übrigens. Ich auch nicht. Man hat halt auch schon Spiele gehabt, wo er aus weniger mehr gemacht hat. Und er ist schon ein Stürmer der Qualität, von dem man erwartet, dass dann da auch einer reingeht. Und auch Stürmer müssen nicht immer 100-prozentige haben, die sie verwerten, sondern dürfen auch gern mal sozusagen aus einem 0,2 Expected Goal ein richtiges Goal machen. Und gerade in solchen Spielen.
Genau.
Und bei Napoli, eine Menge Druck ist da abgefallen. Auch, glaube ich, dank des Sassuolo-Spiels schon ein bisschen alles befreiter. Quietscher mit dem 1-0. Da muss ich noch kurz einen Take loswerden, weil das jetzt im Nachhinein auch so durch die Presse ging sein, sich auf die Brust, aufs Logo zeigen und dann hier auf den Boden beim Torjubel wurde dann so interpretiert als Richtungszeig hinsichtlich eines möglichen Transfers oder er bleibt oder so. Mhm. Ja, so kann man den Jubel deuten. Man kann ihn aber auch, und das sozusagen Piano, und erstens glaube ich, nach so einem Tor würde ich es, also so ein Jubel ist noch keine Vertragsunterschrift, würde ich mal sagen, und das ist vielleicht auch nicht immer komplett rational. Und zweitens kann man den genauso deuten als zeigt auf Napoli-Logo oder aufs Trikot oder auf ich, das gehört hier uns, das ist unser Ground, wir gewinnen das Spiel.
Stimmt. So. Ja. Meine Prognose dahingehend ist, falls sich das jetzt gerade jemand gefragt hat, das wird genauso laufen wie bei Osimhen. Der verlängert nach der Saison mit Ausstiegsklausel und wesentlich verbessertem Gehalt, denn ich glaube, Quietscher ist im Napoli-Gehaltsgefüge irgendwie im unteren Drittel noch.
Ja.
Osimhen war zwar nie im unteren Drittel, aber er hat dann ja für ein wesentlich besseres Salär im Winter jetzt verlängert, aber eben mit dieser Ausstiegsklausel, und die wird er im Sommer auch ziehen, und Quietscher bleibt dann noch mindestens ein Jahr.
Also Osimhen geht, Quietscher bleibt noch ein Jahr und geht dann.
Ja.
Okay. Fair enough, werden wir dich drauf festnageln.
Vielleicht wird er ja auch Vereinslegende und bleibt insigniermäßig so lange.
Vielleicht, man weiß es nicht.
Vielleicht.
Ich kann euch auch noch nicht die Ergebnisse des kommenden Spieltags voraussagen. Ich kann euch aber sagen, dass es einer ist mit der ein oder anderen leckeren Partie. Abgesehen vom Europapokal unter der Woche, da sucht ihr euch die Spiele ja selber in der App raus. Da gibt es auch keine Prognose mehr zu, außer zu Lazio, da haben wir uns ja festgelegt. Da haben wir es darauf festgelegt, dass die Tagesform und eventuell das Spielglück entscheidend sein wird in einer Partie auf Augenhöhe. Wird der kommende Spieltag eröffnet von Napoli gegen Torino. Wir haben Abstiegskracher, Cagliari, Salernitana, auch wenn man weiß nicht, die USS da überhaupt noch zählen möchte. Das am Samstag um 15 Uhr, genau wie zur gleichen Anstoßzeit, das dann doch vielleicht deutlich spannendere Sassuolo-Frosinone. 18 Uhr am Samstag empfängt Bologna Inter. Bologna im Übrigen die letzte Mannschaft, die Nerazzurri hat schlagen können. Samstag 20:45 Genoa Monza. Wer da gewinnt, dockt vielleicht nochmal oben an. Vor allem vielleicht, komm. Hier, man muss auch nicht über jedes Spiel eine Headline schreiben. Lecce Hellas ist dann wieder Abstiegskampf. Milan Empoli. Habe ich es auch keinen Take zu. Juve Atalanta wird spannend, auf jeden Fall. Und auch dann danach noch am Sonntagabend Florenz gegen die Roma.
Wo es dann ja doch wiederum, wenn Florenz das gewinnt, dann sieht es wieder mit Platz 5 gar nicht so schlecht aus. Aber wollen wir sehen, ob der De Rossi, Fretscher De Rossi weiterrollt.
Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen mitspielen, aber ich glaube, da lässt sich was Gutes machen. Da lässt sich auf jeden Fall was Gutes machen, gilt auch für das Ballardini-Meme, an dem er jetzt hoffentlich schon unter Hochdruck arbeitet. Das soll es auf jeden Fall von uns für diese Woche gewesen sein. Mal wieder etwas ausführlicher und mit Stadionerlebnissen. Ich hoffe, es kommen in den nächsten Wochen und Monaten immer noch mehr dazu. Das bereitet immer ein großes Vergnügen, genauso wie mit dir über Fußball zu sprechen, Marius.
Vielen Dank, das Kompliment gebe ich gerne zurück, auch an euch alle.
Dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei euch und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Fast vergessen, der wöchentliche Service der Serie Beta-Bälle auf Platz 1 mit 59 Punkten und nach einem 1:3 Sieg in Ternana ist Parma Calcio und damit eine schöne Woche.